Die Entwicklungsgeschichte von Stalker 2 Heart of Chernobyl ist eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Riesenhype bei der Ankündigung, danach zahlreiche Verschiebungen, eine fragwürdige Gamescom-Demo, aber immer das Versprechen der Entwickler, wir arbeiten da so lange weiter dran, bis es wirklich gut ist. Und das könnte zu unser aller Freude nun wirklich geklappt zu haben, sagt meine Kollegin Nathalie, die nicht nur das Buch gelesen hat, das der Spielereihe zum Vorbild diente, sondern auch schon 3 Stunden in der Welt von Stalker 2 verbringen konnte. Eine echte Stalkerin, könnte man sagen. Oder sollte man lieber nicht sagen. Hi, Nathalie.
Hallo. Ich hab gesagt, du wirst mein
Intro hassen oder lieben. Ich bin nicht sicher, was es jetzt geworden ist.
Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich muss okay. Da noch mal ein bisschen drüber schlafen.
Nein, schön, dass du da bist und dass wir hier ein bisschen über Stalker quatschen können. Was genau konntest du denn jetzt schon spielen?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, 3 Stunden durften wir spielen. Unser Kollege Jonas war ja auch dabei, der ist jetzt nur leider im Urlaub, sonst würde er auch hier sitzen und ein bisschen erzählen. Aber ja, Kapitel 1 und 2 durften wir anspielen, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Kapitel 1 ist das Intro des Spiels, es geht circa 1/2 Stunde, ist auch sehr linear und da wird so ein bisschen einfach erklärt, hey, so funktioniert das Spiel, das ist hier die Story, die Einleitung. Und das war auch schon dieses Jahr auf der Gamescom und auch auf dem Summer Game Fest spielbar. Da gibt's auch eine Preview nur zu diesem Teil von Dimmy, wo er schon gesagt hat, hey, da können wir ein bisschen technisch Entwarnung geben. Der Anfang von Kapitel 2 ist das, was ich auf der Gamescom letztes Jahr gespielt habe. Und das ist ja die Demo, die uns so ein bisschen Sorgen bereitet hat. Da kommen wir gleich noch zu. Aber diesmal durfte ich tatsächlich alles Mögliche in dieser Welt machen. Also ich habe dieses halbstündige Intro gespielt und war dann in der Open World und dann gab es keine Vorgaben. Wir hatten 3 Stunden Zeit insgesamt. Die haben gesagt, wollt ihr die Hauptquest machen, dann macht die Hauptquest. Ihr wollt Nebenquests machen, macht die Nebenquest oder einfach in der Open World rumlaufen. Mhm. Macht, was ihr wollt.
Ja, es ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Entwickler da nicht zu restriktiv sind und einen dann ein bisschen von der Leine lassen. Du hast ja gerade schon die Gamescom-Demo von 2023 angesprochen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was war da das Problem, was dich so ein bisschen ins Zweifeln gebracht hat und inwieweit hat sich das jetzt dann mit deinem neuen Eindruck verändert?
Also ich hatte 2 große Kritikpunkte an der Demo letztes Jahr. Wir hatten 20 Minuten Zeit und das ist halt sehr, sehr wenig. Und in diesen 20 Minuten, die Demo war einfach sehr nichtssagend vom Inhalt. Also es gab keine Quest, die wir machen konnten. Also ich hätte es cooler gefunden, glaube ich, wenn die uns einfach eine Mission gegeben hätten, die wir einfach durchspielen. Es war halt dieses, du wirst in die Open World rausgeworfen, aber du kannst noch nicht so viel davon machen, weil diese ganzen Quests einfach noch verborgen waren. Also es war einfach sehr nichtssagend vom Inhalt, aber, und das war eben das, was mir eben die Sorgen bereitet hat, der technische Zustand war einfach sehr schlecht. Es ist abgestürzt, es hatte Ruckler die ganze Zeit. Das Gunplay fand ich sehr schlecht. Da hast du zum Beispiel geschossen und die Waffe hat es dermaßen verzogen, dass du dann irgendwie so eine 180-Grad-Drehung gemacht hast, in den Himmel geguckt hast. Und ja, ich weiß, dass dieses realistischere Gunplay auch Teil von Stalker ist, aber das hat halt keinen Spaß gemacht.
Ja, es muss trotzdem Spaß machen.
Genau, das hat einfach keinen Spaß gemacht, auch beim, wenn du gestorben bist und neu reingeladen bist in das Spiel, hattest du zum Beispiel schon die ganze Aggro der Banditen auf dir und die sind mit jedem Neuladen immer näher und näher und näher gekommen. Das heißt, ich wurde irgendwann dann nur noch angeschossen, sobald ich in das Spiel geladen habe. Also ich war dann in so einem Deathloop drin, wo ich einfach nicht mehr rausgekommen bin und solche Sachen. Also sehr viel, wo ich noch gesagt habe, okay, also wenn die jetzt wirklich releasen wollen, dann darf das so in dem Zustand einfach nicht mehr sein, so eine Demo, die ja auch glatt poliert wird für die Presse und für die Leute zum Anspielen. Und diesmal, also ich war auch wirklich nervös, muss ich sagen, vor dem Anspieltermin, weil ich schon gesehen habe, okay, beim Game Pass kannst du das jetzt schon vorinstallieren und preloaden und am 20. November, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und ich war wirklich, wirklich nervös, dass da irgendwie noch technisch irgendwas ganz, ganz schlimm ist. Aber ich kann Entwarnung geben, zumindest das, was wir gesehen haben, war schon sehr flüssig, es war eine gute Performance. Ich hatte einen Absturz und auch ein paar Glitches, die aber recht typisch für so Open-World-Spiele sind. Und es ist auch nichts, wo ich mir denke, oh mein Gott, da muss der Release nochmal verschoben werden. Ich denke, das kann noch gefixt und gepatcht werden vor dem Release. Gunplay fühlt sich so viel besser an. Es macht so viel Spaß, mit den unterschiedlichen Waffen jetzt zu spielen. Ja, es verzieht sie immer noch, einfach weil das Teil von diesem Realismus-Aspekt ist. Aber es ist halt nicht mehr so, dass du einmal schießt und dann deinen Gegner komplett aus den Augen verlierst, weil du so eine Pirouette gedreht hast. Ja, also ich bin sehr zuversichtlich mit der Einschränkung. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt zwei Kapitel, die jetzt schon mehrfach gezeigt wurden, die mehrfach, wie ich gerade gesagt habe, aufpoliert wurden für die Presse schon. Ich hoffe natürlich, dass es stellvertretend ist für den ganzen Zustand des Spiels, aber es ist halt wirklich nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil, den wir da gesehen haben.
Ja. Ja, klar, kann natürlich sein, dass die Entwickler da speziell natürlich die Sachen, die sie vorstellen wollen, auf Hochglanz gepolished haben. Das muss man natürlich dann noch sehen. Ich finde es sehr sympathisch, dass du sagst, du warst sehr aufgeregt vor dem Anspieltermin, weil dein Herz halt auch irgendwie so sehr an diesem Spiel hängt und du einfach so ein großer Fan der Stalker-Reihe bist. Hast sogar das Buch gelesen? Hab ich ja im Intro auch erwähnt. Finde ich krass. Vielleicht ganz kurz da mal so, was macht denn für dich Stalker aus? Was ist so dieser ganz besondere Reiz daran?
Ich finde, Stalker ist bis heute einfach, bietet einfach ein sehr einzigartiges und unvergleichliches Spielgefühl. Und ja, es gibt Stalker-Erben, wie die Metro-Reihe beispielsweise, die das auch in die Richtung versucht haben. Aber ich finde trotzdem, dass die Stalker-Spiele das nochmal einen Ticken anders machen. Und es ist einfach ein sehr einzigartiges auch Spielgefühl. Weil für mich ist die Welt von Stalker, normalerweise bin ich halt von Spielen gewohnt, wenn du ein Risiko eingehst, dann wirst du auch dafür belohnt. Und bei Stalker ist es halt nicht immer der Fall. Also es kann sein, dass du Risiko eingehst und dann sagst du auch, haha, du Idiot, jetzt hast du einfach nur Ressourcen verschwendet, hier ist gar nichts, tschüss. Und das mag ich total. Also ich finde es richtig cool, durch diese Welt immer zu laufen und die ganze Zeit auch mit mir selbst so ein bisschen zu sprechen. Okay, gehe ich da jetzt hin? Ist es mir das Risiko wert? Wartet da irgendwas oder halte ich mich raus? Vielleicht beobachte ich, wie jetzt irgendwie die Banditen gegen die Mutanten kämpfen und dann gehe ich später rein, ein bisschen sitz mal in der Ecke und warte ab oder stürze ich mich direkt rein, weil ich irgendwie Teil von der Action sein möchte oder ignoriere ich es komplett und laufe einfach weiter. Also so dieses Gefühl von, das ist eine Welt, die du eigentlich erkunden möchtest und möchtest eigentlich alles sehen, aber gleichzeitig ist sie halt dermaßen gefährlich, dass du halt an jeder Ecke einfach in deinen Tod laufen könntest. Mhm. Und ich finde, dieses Gefühl hat mir bisher noch kein anderes Spiel außer Stalker 2 gegeben.
Ja, finde ich interessant. Also ich hatte tatsächlich, ich habe Metro Exodus auf dem Survival-Schwierigkeitsgrad, also dem höchsten, gespielt. Und da hatte ich auch so ein ähnliches Gefühl. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt vergleichbar ist mit dem, was du jetzt gespielt hast, aber ich mag diesen Gedanken total, dieses, du redest die ganze Zeit mit dir selber, weil du eigentlich bei jeder einzelnen Begegnung so eine Risk-Reward-Entscheidung treffen musst. Und dass du halt, du erkundest die Open World halt nicht danach im Sinne von, wie viel Zeit möchte ich mir jetzt wirklich nehmen, um noch zig irgendwelche random Landmarks abzugrasen, sondern es ist halt mehr so eine, ja, wie viel Risiko will ich eingehen? Weil auch alles, was du schaffst, dich ja in gewisser Weise zurückwirft, dass du halt dann Munition verbrauchst. Mhm. Und ja, das finde ich halt, also da hat es so ein richtiges Survival-Feeling für mich aufgekommen. Und das klingt genau so, was du beschreibst. Aber lass uns vielleicht darauf auch mal eingehen. Also was hast du denn jetzt genau erlebt in deinen 3 Stunden mit dem Spiel?
Boah, ich habe super, super viel erlebt. Also viel zu wenig natürlich, aber ja, extrem viel. Ich kann ja vielleicht mal damit anfangen, wie die Open World überhaupt aufgebaut ist, weil ich glaube, das ist ja ganz, ganz spannend für die Leute, die alten Spiele noch kennen. Da war es ja immer so, dass man hatte quasi eine offene Welt, aber eben in Bereiche eingeteilt, wo dann Ladebildschirme immer dazwischen waren. Die Ladebildschirme fallen jetzt weg. Was aber nicht heißt, weil das war natürlich das Erste, was ich ausprobiert habe, dass man jetzt einfach direkt in die Open World halt bis zum Schluss rennen kann oder so. Mhm. Sondern es ist trotzdem, wir sind erstmal in der Lesser Zone gelandet und es hat an jeder Ecke irgendwie so natürliche Barrieren. Also auf der einen Seite ist eine eingestürzte Brücke, auf der anderen Seite ist ein Fluss, den man nicht überwinden kann, auf der dritten Seite ist irgendwie hohe Strahlung oder sowas. Das heißt, das Spiel hält dich dann trotzdem erstmal in einem Gebiet, Und im Laufe der Story wird es dann wahrscheinlich einfach freigeschaltet und dann, keine Ahnung, ob die Brücke wieder aufgebaut wird oder was passieren wird, dass man halt vorankommt. Das wirft natürlich auch interessante Fragen auf, weil ich weiß jetzt zum Beispiel noch nicht, ob Stalker 2 den Spieler durch die Welt lenkt und dass es deswegen auch weniger Backtracking gibt, weil das war ja so ein bisschen das, was es in den alten Spielen oft gab, dass du halt immer wieder in diese Gebiete zurück musstest für Quests und irgendwie für deine Auftraggeber. Und ich bin gespannt, wie diese Welt das jetzt löst, weil sie ist halt riesig. Also das, was wir gesehen haben, war so ein kleiner Punkt von so einer, ich weiß nicht, Jonas hat es in seinem Video erwähnt, ich glaube 60 Quadratkilometer Karte. Also enorm riesige Welt. Aber in der, zumindest am Anfang fühlt sie sich trotzdem sehr voll an. Also es gibt wirklich an jeder Ecke etwas zu tun und 3 Stunden sind auch für das erste Gebiet absolut nicht genug. Es gibt sehr viele Nebenquests, die man machen kann. Natürlich die Hauptquest, die ich auch schon ein bisschen weiter verfolgt habe. Aber auch einfach nur kleine Begebenheiten, auf die dich das Spiel halt hinweist. Und dann kannst du aber selbst sagen, okay, gehe ich da jetzt hin? Brauche ich das? Oder lasse ich das einfach aus? Und es macht einfach sehr viel Spaß, sich einfach leiten zu lassen von der Welt. Und das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn du dein PDA öffnest und deine Map anschaust, dann hast du sehr schnell, weil dein PDA immer irgendwelche Signale empfängt, hast du sehr schnell...
PDA, Public Display of Affection, oder?
Oh, ich weiß gar nicht, wofür das steht. Das ist dieses Elektro-Gedöns wie der Pip-Boy quasi.
Ja, ja, einfach so das Handgerät, ja.
Genau. Du siehst sehr schnell sehr viele Marker aufploppen und man könnte jetzt sagen, oh nein, das ist ja jetzt wirklich so klassisch Open World, aber ich finde, dass dich die Open World gar nicht erschlägt damit, weil dein Kompass, du hast so einen Kompass ganz oben, der zeigt immer nur bestimmte Marke und auch nur, wenn du nah genug da dran bist. Mhm. Das heißt, du hast nicht, ich nehme das immer gerne als Negativbeispiel, Assassin's Creed Origins. Ich habe 2 Anläufe mit diesem Spiel versucht und das, was mich immer an diesem Spiel mega gestört hat, ist, du kommst das erste Mal in diese Open World und dein Kompass ist einfach voll mit Symbolen und du bist so überfordert, weil du dieses Spiel noch nicht kennst, du kennst die Welt noch nicht, du verstehst noch nicht, wie das hier funktioniert und das Spiel will schon, dass du da und da und da und da und da bist und das macht Stalker 2 nicht und das finde ich sehr gut. Weil ich finde, es gehört auch einfach zu diesem Spielgefühl dazu, dass du dich einfach treiben lässt und einfach mal guckst, was passiert. Dass du gar nicht so sehr irgendwie vorausplanst in dem Moment, so ich gehe jetzt mal dahin und dann gehe ich dahin. Sondern dass du einfach läufst und dann siehst du, oh, da ist ein Wasserturm, da kletter ich doch mal hoch, mal gucken. Oder oh, da ist ein Loch im Boden, Geronimo. Also das ist, ich finde, das ist einfach, das gehört dazu, dass du einfach... dass du ein bisschen bestimmst, wie es in dieser Welt weitergeht und dass es gar nicht so sehr die Welt ist, die dich irgendwo hinlockt, aber gleichzeitig ist die Welt halt präsent genug, dass du dir die ganze Zeit diese Gedanken machst, die wir vorhin eben angesprochen haben.
Ja, ja, das ist klar. Das ist halt Spielerführung, ne? Wenn du die Karte direkt mit allen Symbolen vollklatscht, dann hat das direkt diesen, okay, ich laufe das jetzt ab, diese Points of Interest und ich achte gar nicht wirklich darauf, was ich denn sehe, während ich mich durch diese Welt bewege, was aber natürlich eigentlich das Coole ist und auch das ist, was wir ja anfangs besprochen haben, so die Welt halt als solche wahrnehmen und auch gucken, wo gehe ich hin und auch vielleicht überlegen, was macht jetzt auch aus meinem, von meiner aktuellen Situation aus Sinn, wie weit ich vom Weg abkomme, den ich eigentlich habe. Kannst du denn vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, was so in der Welt an Aktivitäten auf uns wartet? Also was hast du dann so erlebt, wenn du zu bestimmten Points of Interests dann hingegangen bist, die du entdeckt hast?
Also was ich zum Beispiel zu den Nebenquests schon mal ein bisschen sagen kann, ohne große Spoiler, es läuft sehr ähnlich ab wie das, was man eben schon aus den Stalker-Spielen kennt. Also dass man irgendwie einen Auftrag bekommt und dann zum Beispiel ein Stash für jemanden suchen soll. Es gab zum Beispiel eine Situation, da waren Banditen und die haben irgendeinen Kerl eingesperrt in einem Haus und ich habe mit den Banditen gesprochen, die haben gesagt, ey, hol den Stash von dem und bring mir quasi alles, was du findest. Und der Typ im Fenster hat gesagt, nee, hilf mir bitte, bring den Stash, also such den Stash, aber dann kill die Banditen. Und dann bin ich auf so einen hohen Wasserturm oder was auch immer geklettert und da war der Stash und dann habe ich gesehen, oho, eine schöne Sniper. Und dann habe ich in dem Moment eben die Entscheidung treffen können, bringe ich das alles jetzt zu diesem Auftraggeber, den ich gerade getroffen habe, oder probiere ich mal die Sniper aus, aus sicherer Entfernung. Ich habe mich für Zweiteres entschieden und das finde ich sehr spannend, also auch welchen Einfluss meine Entscheidungen dann später im Spiel haben werden. Ich meine, so in Ansätzen war das ja schon in der ursprünglichen Trilogie vorhanden, dass deine Entscheidungen, zum Beispiel welche Fraktion du dich anschließt, dass das so ein bisschen eine Auswirkung auf die Welt hatte. Es hatte ja auch immer mehrere Enden. Mhm. Stalker 2 wird zum Beispiel auch 4 unterschiedliche Enden haben. Und da wollen sie halt bei diesen Entscheidungen zum Beispiel nochmal eine ganze Schippe oben drauf setzen, dass sich auch die Fraktionen stärker verändern, dass du auch mittendrin nochmal irgendwie deine Meinung ändern kannst und dann doch lieber die anderen unterstützt oder so. Davon habe ich jetzt noch nicht allzu viel gesehen, aber man merkt schon in diesen kleinen Nebenquests, dass ich immer mal wieder entscheiden kann, okay, was mache ich denn, wem helfe ich denn jetzt? Es gibt natürlich auch klassische Aufträge, wo dich jemand Artefakte suchen lässt. Artefakte sind ja für diejenigen, die vielleicht Stalker nicht kennen, wie so kleine Buffs. Also wenn du die findest, die musst du mit so einem Echo-Detektor aufspüren und dann kannst du die einsammeln und diese Artefakte bringen dir dann unterschiedliche Buffs, dass du dann, ich weiß nicht, dass deine Ausdauer sich schneller erholt oder dass du mehr Gesundheit hast oder irgendwie sowas. Und dann hast du eben 6 Slots, wo du die ausrüsten kannst. Das heißt, es ist sehr wertvoll, sich auch mal die Zeit zu nehmen, nach solchen Artefakten zu suchen. Ein Bereich hat mich sehr begeistert. Das ist ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr euch gar nichts irgendwie anhören wollt zu den Sachen, die ihr da findet, dann spult ein bisschen vor. Das waren so die letzten 10 Minuten, die ich noch hatte, bin ich einfach noch mal durch die Open World gegangen, habe gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, was ich sonst noch so finde. Und dann habe ich plötzlich so ein großes rotes Feld voller Mohnblumen gefunden. Und ich so, was ist das denn? Weil das sah halt einfach sehr anders aus. Also man kennt ja Stalker mit den ganzen braunen Matsch und es sind alles so zerfallene Hütten und Ruinen und was nicht alles, Beton. Und dann plötzlich hast du so eine wunderschöne Blumenwiese und auch so richtig lebendig und knallig. Und das zieht natürlich deine Aufmerksamkeit auf sich. Mhm. Und dann bin ich in dieses Feld rein und ich habe gemerkt, ich werde jetzt super schläfrig. Also mein Stalker hat die ganze Zeit angefangen dann so zu blinzeln. Ach so,
deine Figur, nicht
ja,
du.
Ja, ja. Ja, ich war sowieso schläfrig, ich bin immer schläfrig. Ja, aber er hat angefangen eben zu blinzeln und ist dann auch manchmal so ein bisschen eingeschlafen und dann wurde ich woanders hin teleportiert, dann bin ich auf dem Dach aufgewacht von so einer Hütte zum Beispiel und das ging nicht unendlich, weil irgendwann bin ich gestorben und dann hat mir der Entwickler gesagt, so, ey, du musst Energy Drinks trinken, damit dir das nicht passiert, damit du wach bleibst. Und das fand ich so cool, weil das einfach was sehr Einzigartiges ist, was ich so einfach noch nicht erlebt habe und was mich auch in dem Moment total überrascht hat. Und ich hoffe einfach, dass die Entwickler das noch mehr in diese Richtung auch Experimente wagen für die Open World. Nicht so viel, weil ich finde es schon richtig, dass es immer nur so kleine Akzente sind, die da gesetzt werden. Aber ich fand das schon sehr cool und ich freue mich sehr darauf zu gucken, was die Open World sonst noch so bietet.
Ja. Ja, diese Zufallsbegegnung, ne, dieses Gefühl. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen so zum Beispiel auch der Reiz an einem Elden Ring. So dieses, du gehst halt zu dieser Location, da könnte jetzt entweder was total Krasses passieren, wo du sagst, wow, oder es könnte halt einfach nur ein Gegner sein und dann ist da eine Truhe. So, dieses, du weißt nicht, was dich erwartet. Das macht's halt irgendwie, finde ich, aus. Wie muss ich mir denn aber jetzt, weil du gerade über Nebenaufgaben gesprochen hast, sind die denn in irgendeiner Weise narrativ inszeniert oder ist es mehr so ein, yo, hol meinen Stash wieder und dann gehst du da hin und holst den Stash wieder? Kannst zwar entscheiden, wie du es machst und so, aber gibt's da eine Story? Also ist es, wenn ich jetzt vergleiche zwischen MMO-Sammelquest und Witcher 3-Nebenquest mit an jeder Nebenquest hängt auch noch eine Geschichte irgendwie dran. Wo würde sich das einordnen?
Ich finde, das ist schon sehr ähnlich, wie man es von den Stalker-Spielen halt kennt. Also manche Nebenquests entstehen aus der Hauptquest heraus beispielsweise. Also dann gehst du für die Hauptquest in eine Bar und sprichst da mit dem Barkeeper und der sagt dir, hey, irgendjemand schuldet mir noch Geld, kannst du den mal bitte suchen? Und dann findest du den Typen und der gibt dir dann irgendwie noch eine Nebenquest oder so. Also dass sich das so nach und nach entwickelt. Manche Nebenquests schnappst du einfach auf, weil du vorbeiläufst und siehst, hey, da klopft jemand an die Tür und der andere macht nicht auf. Vielleicht sollte ich da mal reingucken, was da abgeht. Und dann kannst du denen helfen oder halt auch nicht. Du kannst aber mit den ganzen Leuten natürlich sprechen. Du hast auch Dialogoptionen. Der Hauptcharakter ist diesmal auch so wie ich das gesehen habe, voll vertont. Zumindest bei den wichtigen Sachen, was sehr cool ist. Und ja, dann entsteht daraus hoffentlich irgendwie im Zuge des Spiels auch eine etwas interessantere Geschichte, weil ich muss sagen, bisher war es einfach sehr viel von dem, was man halt schon kennt. Also man kommt als Skiff, heißt der Stalker diesmal, man kommt in diese Zone zum allerersten Mal. Was ganz interessant ist, weil diesmal ist es irgendwie keine Person, die schon eine Historie mit der Zone hat, sondern wirklich ein Neuling. Und er kommt da rein, weil er irgendeinen Stein gefunden hat bei sich im Wäschekorb oder so. Und alle sagen ihm, ey, das ist ein Artefakt, das musst du aufladen. Und versucht er das aufzuladen. Und dann kommt aber irgendein anderer Stalker, zieht ihm eins über, klaut all seine Sachen und verschwindet. Das heißt, unsere Hauptquest ist, wie so oft, finde Stalker. Und ja, ich hoffe einfach, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Weil die Entwickler haben ja schon versprochen, dass sie auch die Story einfach größer machen wollen und da auch mehr Twists vielleicht reinbringen möchten. Und ich hoffe, dass sie sich da irgendwie was Cooles einfallen lassen, gerade für die Leute, die halt zurückkehren zu der Reihe und die das vielleicht schon mal, ja, so durchgekaut haben und jetzt auch mal ein bisschen was Neues haben möchten. Aber am Anfang hat man davon jetzt noch nicht so viel gesehen.
Ja, du hast ja auch diese Entscheidungen angesprochen, die wirklich Konsequenzen haben sollen, die die Welt nachhaltig verändern sollen. Hast du wahrscheinlich am Anfang jetzt auch noch nicht so viel von gesehen. Hast du den Eindruck denn, dass das was ist, was im späteren Verlauf kommen könnte? Weil das war ja schon von ihrer Kommunikation her schon ein großer Punkt, der das Spiel ausmachen soll, ne?
Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das kommt. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie sich das unterscheiden soll von dem, was man halt von Stalker schon kennt. Also das ist halt diese Fraktionswahl, die kennt man halt schon, dass du entweder die unterstützt und dann sind das deine Freunde und das deine Feinde. Also was gibt's darüber hinaus? Das kann ich noch nicht so richtig greifen. Das muss sich dann erstmal entwickeln. Ich habe jetzt schon ein paar Fraktionen gesehen, die Wächter zum Beispiel. Das ist halt etwas, was ich jetzt eigentlich noch gar nicht beantworten kann, weil ich mir einfach selbst noch nicht so wirklich drunter vorstellen kann, was sie denn meinen. Also ob das jetzt wirklich irgendwie Story-Entscheidungen sind, wie, keine Ahnung, bei Dragon Age, wo du dann vor die Wahl gestellt wirst, hey, das und das passiert, wenn du das machst und das passiert, wenn du das machst. Mhm. Das weiß ich schlicht einfach noch nicht. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Ich auch. Dann vielleicht noch mal zum Gameplay, weil da kannst du ja viel drüber sagen. Du hast schon angedeutet, es ist so eine echte Survival-Experience mit Risk-Reward. Wie ist es denn also gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade? Kann man sich das Ganze auch leichter machen, wenn man jetzt sagt, ich möchte eigentlich doch eher einen entspannten Shooter spielen und ein bisschen erkunden? Also was gibt's da für Optionen und wie ordnest du das ein?
Also die Stalker-Spiele sind ja dafür bekannt, dass sie nicht so mega zugänglich für Neulinge waren damals. Ja. Ich habe genau deshalb nochmal nachgefragt, wie das denn diesmal aussieht. Und es wird wohl einen Schwierigkeitsgrad geben, den die Entwickler auch intern, das ist jetzt nichts, was nach außen hin kommuniziert wird, aber intern nennen sie ihn auch Story-Modus. Er soll halt sehr zugänglich sein für Leute, die jetzt neu mit dem Spiel einsteigen, weil sie wollen ja durchaus nicht nur die Hardcore-Fans ansprechen, sondern eben auch die Leute, die jetzt erst mit Gaming anfangen oder wie auch immer. Also die Möglichkeit wird es geben. Es wird dann nicht so sein, dass irgendwie die Monster oder halt die Gegner weniger aushalten und du selbst auch irgendwie weniger aushältst oder so, sondern es wird, so wie ich das verstanden habe, mehr mit dem Ressourcenmanagement zu tun haben, dass du einfach mehr Patronen zum Beispiel zur Verfügung bekommst oder mehr Medikits oder wie auch immer. Es soll natürlich auch eine schwierige oder eine hohe Schwierigkeitsstufe geben für die Leute, die es eben ganz hart wollen. Und natürlich dann eben ausgewogen, das ist das, was wir gespielt haben. Uns wurde auch gesagt, dass wohl es gab mehrere Presse-Events. Unseres war in Prag und davor war es auch in den USA. Und in den USA haben die Leute wohl gesagt, es sei viel zu schwer. Aber ich fand es eigentlich ganz Amis angenehm. Also ich weiß nicht, ob sie dann noch irgendwas dran geschraubt haben in der Zwischenzeit oder nicht, aber ich fand es sehr angenehm, weil es war halt, ja, es war herausfordernd. Also du wirst nach wie vor bestraft, wenn du einfach drauf losrennst und denkst, ha, das wird schon, wird nicht. Weil die ganzen Banditen zum Beispiel, die kesseln dich dann ein oder über die KI müssen wir gleich nochmal ein bisschen sprechen, aber das wird halt eben bestraft, wenn du nicht irgendwie taktisch vorgehst. Ich fand auch nicht, dass man irgendwie super schnell in so Ressourcenknappheit verfällt. Also sowohl das Essen, ich habe, wenn du ausreichend eben erkundest, dann bekommst du auch genug. Also ich hatte immer genug Essen, ich hatte genug Medikits, ich hatte auch genug Patronen. Nicht genug Patronen immer für eine bestimmte Waffe. Also das Spiel will schon von dir, dass du so ein bisschen durchwechselst und auch mal zur Schrotflinte greifst und dann vielleicht zur Sniper und dann zum Maschinengewehr, dann zur Pistole oder vielleicht auch mal Granaten einsetzt. Also es zwingt dich schon da rein, da so ein bisschen zu gucken, okay, wo sind jetzt, was habe ich denn überhaupt noch in meiner Tasche, was kann ich jetzt benutzen, um aus dieser Situation rauszukommen. Aber wie gesagt, das war noch nicht so in den 2 Stunden, die ich gespielt habe, dass ich wirklich gar nichts mehr hatte. Was mir sehr oft passiert ist in den alten Spielen. Ich bin mir auch sicher, dass das noch passieren wird, auch in Stalker 2. Aber zumindest hat man am Anfang so ein bisschen, man kann erstmal reinkommen, ganz entspannt.
Ja, du hast auch in deiner Preview geschrieben und den Satz habe ich sehr gefühlt, dass du sonst der Typ bist, der einfach Consumables hortet und nie benutzt in Spielen. Und dass aber Stalker 2 dich da schon zugebracht hat, wirklich dein ganzes Arsenal auch zu nutzen. Und das ist, finde ich, was, das mag ich sehr gerne, wenn das Spiele tun. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, also der optimale Schwierigkeitsgrad ist, finde ich, der, wo man halt gut durchkommt, wenn man alle Mechaniken, die das Spiel einem bietet, nutzt. Das ist dann, finde ich, immer perfekt. Also wenn es so bullet spongy oder künstlich schwierig wird, mag ich es eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich das Gefühl habe, das Spiel fordert mich, mit allen Tools zu arbeiten, die es mir gegeben hat, dann bin ich immer meistens glücklich. Das klang so.
Das ist, ich finde, das ist auch eine der Stärken einfach von der Stalker-Spiele, dass ich halt nie das Gefühl habe, okay, ich komme gut durch mit meiner Pistole und ich spare mir meine Granaten auf für irgendwann, wenn es halt brenzlig wird und dann siehst du halt schon den Abspann und dann bist du so, oh, okay, habe ich gar nicht ausprobiert. Das mochte ich auch an den alten Spielen sehr, dass man halt wirklich alles ausprobieren muss fast, weil manchmal findest du halt Patronen, aber die passen nicht zu deiner Waffe und dann musst du halt irgendwie gucken, wo du bleibst und vielleicht mal was verkaufen, was Neues ausprobieren. Das mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, das war ja auch ein bisschen ein Kritikpunkt an bisherigen Builds, dass die KI sich teilweise noch nicht so klug verhalten hat. Ist in dem Bereich auch eine Verbesserung spürbar gewesen oder war das immer noch komisch?
Total verbessert. Also das hat so viel Spaß gemacht, diese ganzen Schießereien in Stalker 2 jetzt. Also was man gemerkt hat, wo sie, glaube ich, am meisten geschraubt haben, ist wirklich dieses, wann weiß der Gegner, wo du bist. Das war das größte Problem, das ich mit der Demo hatte letztes Jahr, weil, wie ich schon gesagt habe, wenn du dann einmal geschossen hast, hattest du die ganze Bande plötzlich vor dir. Jeder wusste, wo du bist. Jeder war aggro auf dich, selbst wenn, nach dem Neuladen, nach dem Tod. Und diesmal hast du gemerkt, selbst wenn du Lärm machst, selbst wenn du jemanden erschießt und sie dann die Leiche finden zum Beispiel, sie wissen zwar, dass du da bist, aber sie wissen nicht sofort, wo. Ja. Und das macht so viel Spaß, weil du damit einfach so viel machen kannst. Du kannst es halt ausnutzen, zum Beispiel bewusst, und sie dann irgendwie weglocken von der Gruppe zum Beispiel und dann irgendwie ausschalten. Oder du kannst es dann nutzen, dass die abgelenkt sind, weil ihre toten Freunde da liegen, und dann kannst du einfach vorbeischleichen beispielsweise. Was auch interessant ist, man darf nicht vergessen, sein Licht auszumachen, weil das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich irgendwo ganz sneaky in der Ecke saß und dann so rausgelugt habe und dann haben die mich angeschossen. Ich dachte, woher weißt du, dass ich da bin? Und dann habe ich gesehen, ich leuchte halt einfach enorm. Ja. Und dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, dass die sehen, wo ich bin. Aber es hat einfach sehr viel Spaß gemacht zu sehen, okay, ich kann da einfach mit den Situationen sehr, sehr viel anstellen, weil sie halt ja sehr viel realistischer jetzt agieren, als man es aus den alten Spielen kannte und als es auch in der Demo der Fall war.
Und auch so, was so Kampftaktiken angeht, du hast schon irgendwie gesagt, sie kesseln dich auch ein, sie nehmen dich da in die Mangel, nutzen ihre Überzahl, sodass du da wirklich auch gefordert bist, sag ich mal, jetzt nicht das ganze Camp einfach zu pullen und dann Run and Gun durchzugehen.
Ja, also es ist jetzt auch zum Beispiel nicht so, dass sie dann schnurstracks auf dich zugehen, sobald sie dich sehen, sondern sie nehmen auch Deckung zum Beispiel und versuchen irgendwie deine Deckung zu zerstören, damit sie besser an dich rankommen, oder versuchen dich einfach aus der Deckung irgendwie zu locken, indem dann halt einer irgendwie hinten rumläuft zum Beispiel. Also das sind sehr interessante Dynamiken und ich glaube, da wartet noch sehr, sehr viel Cooles auf uns, weil jetzt habe ich natürlich nur so Standardgegner bisher gesehen, wie die Banditen oder halt bei den Mutanten die Hunde, Wildschweine, ein, zwei Blutsauger gab's, aber ich bin halt sehr gespannt zu sehen, was da halt noch an Gegnern kommt, an Gegnervielfalt und wie die sich dann verhalten. Ich bin auch gespannt, ob sie neue Mutanten eingebaut haben. Das hoffe ich ja sehr, dass da einfach ein bisschen mehr Variation reinkommt. Aber ja, das hat sich schon sehr, sehr, sehr viel besser angefühlt als auf der Gamescom letztes Jahr.
Cool, ja, ich höre auf jeden Fall raus, dass das, was du gesehen hast, dich positiv stimmt. Wie gesagt, final kann man es natürlich dann nur sagen, wenn man halt über die Preview-Kapitel hinaus das Spiel gespielt hat. Aber jetzt mal rein vom Gefühl her, als riesen Stalker-Fan, und wir haben vorhin auch schon ein bisschen drüber gequatscht, so was Stalker ausmacht für dich. Ist es ein richtiges Stalker-Feeling? Ist es das, was dein Stalker-Herz erfüllt, was du dir gewünscht hast? So rein vom Gefühl, die jetzt diese 3 Stunden vermittelt haben.
Total, und das hat mir sogar die Demo letztes Jahr schon vermittelt. Also ich finde, man hat trotz der ganzen technischen Sachen gespürt, dass die Entwickler da natürlich sehr viel Wert drauf legen, dieses Stalker-Feeling einzufangen. Und das ist denen gelungen. Also das ist so Kleinigkeiten wie am Lagerfeuer sitzen und dann einfach den Liedern und den Gitarrenklängen zu lauschen, was ja total dazugehört, aber auch sehr viele kleine Details, was ich zum Beispiel immer an den alten Spielen mochte, und ich weiß nicht, warum sich das so aus meiner Kindheit in mein Gehirn eingepflanzt hat, ist das Geräusch, wenn man den Rucksack öffnet, dieses ich fand das so atmosphärisch, ich fand das so cool, und jetzt halt zu sehen, dass sie so viel Wert auch auf kleine Details legen, freut mich einfach total, weil du hast jetzt, wenn er seinen Rucksack irgendwie auszieht, dann reibt es so an seiner Jacke und dann hörst du das so ein bisschen auch beim Öffnen. Oder wenn du Hunger bekommst und was essen musst, dann holt er irgendwie so eine Konserve raus, sticht die ein mit seinem Messer und fischt dann auch mit der Klinge irgendwie die Fleischstücke raus oder beißt so richtig saftig in eine Wurst. Und das ist halt sehr cool. Das sind Kleinigkeiten, aber ich finde, das macht halt so viel Stimmung einfach auch aus. Und auch einfach die Soundkulisse, die ist fantastisch. Also die Entwickler haben diesmal ja auch eine komplette ukrainische Vertonung, die ich übrigens jedem empfehle. Es wird vorerst keine deutsche Vertonung geben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich empfehle euch die ukrainische, weil das ist einfach sehr, sehr stimmungsvoll. Ich finde, die Synchro ist einfach super gemacht. Überall hast du auch irgendwie ukrainische Lieder, die du im Radio hörst oder so, und dann näherst du dich so einem Haus und hörst da irgendwie so uns Musik aus dem Radio, und es ist halt einfach, es gibt dir einfach sehr, sehr viel auch nostalgisches Gefühl, wenn du die Serie schon kennst, aber ich glaube auch, dass Neulinge sich einfach sehr schnell in dieser Welt verlieren werden, weil einfach, ja, es zieht dich einfach rein, es ist spannend, es sieht ja auch grandios aus, also es ist ein wunderschönes Spiel, mit Ausnahme der Charakteranimationen, finde ich, weil die sehen ein bisschen, also die Augen sind so ein bisschen tot und transportieren nicht so viel Emotion. In den Cutscenes super, aber in Gesprächen nicht so sehr, aber das ist jetzt das Einzige, was ich aus technischer Sicht kritisieren würde, weil der Rest, also ich finde, das fühlt sich einfach super an, und ich wollte nach den 3 Stunden gar nicht mehr aufhören. Und ich finde, das ist halt immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man derart in dem Spiel versunken ist, dass man das Gefühl hat, hey, ich habe doch gerade erst 15 Minuten gespielt, warum machst du jetzt schon aus? Ich freue mich sehr auf den Release, und wir haben ja vorhin drüber geredet, dass ich da auch ein bisschen nervös vor dem Anspieltermin war. Nicht nur, weil ich mich selbst auf dieses Spiel so krass freue, sondern weil man auch einfach den Entwicklern anmerkt, dass es für sie halt mehr als nur ein einfaches Spiel ist. Es ist für sie, ja, mit der ganzen Entwicklungsgeschichte, mit dem Krieg, mit dem Umzug nach Prag, mit der Hackerattacke, mit dem Feuer im Büro. Das war ja wirklich, also, ja, dass sie sich all dem halt widersetzen konnten und trotzdem jetzt sehr zuversichtlich und sehr stolz auf dieses Spiel sind und auch auf diesen Release zusteuern in ein paar Wochen. Ja, ich hoffe einfach, dass das, was wir gesehen haben, repräsentativ für das ganze Spiel ist, weil dann, glaube ich, wird's richtig, richtig geil.
Ja, also wenn man mal einem Entwicklerstudio wirklich die Daumen gedrückt hat, dann ist es in dem Fall dieses. Ja, glaubst du denn, dass der Release dann jetzt wirklich in Stein gemeißelt ist? 20. November ist es, ne?
20. November, und ja, ich glaube schon, die Entwickler haben jetzt schon so Strichlisten an den Wänden und wo sie dann jeden Tag ein Strichchen wegmachen, also so ein Adventskalender zum Release. Cool. Wie gesagt, im Game Pass kann man sich's ja schon vorinstallieren und sie haben auch, also die PR hat auch betont, dass jetzt das letzte Preview-Event, danach geht's an die Reviews. Vor der Fahrt habe ich fast noch damit gerechnet, dass sie es nochmal verschieben, weil eben auch die Doku ja jetzt erst vor kurzem über die Entwicklungsgeschichte rausgekommen ist und ich dachte mir, okay, vielleicht nehmen sie das so ein bisschen als Anlass, sozusagen, hey, ihr seht ja, dass es gerade nicht so einfach ist und wir würden uns gerne noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, was ich ihnen auch voll gegönnt hätte, also das muss man ja auch dazu sagen, weil wir wollen ja alle, dass sie erfolgreich damit sind und dass es ein cooles Spiel wird. Aber ich glaube schon, dass wir mit dem Release jetzt rechnen können. Und ich hoffe, dass es genauso geil wird wie die Preview.
Sehr schön. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank dir, Nathalie, dass du mir ein bisschen über Stalker hier erzählt hast.
Sehr gerne.
Wenn ihr noch mehr zu Stalker 2 sehen wollt, könnt ihr einmal das Preview-Video von Jonas auf dem GameStar Main-Channel gucken. Das verlinken wir euch natürlich. Und ihr könnt natürlich auch Nathalies Preview lesen, wo du noch ein bisschen mehr auf GameStar.de wirklich genaue Situationen auch beschreibst, die du erlebt hast bei deinem Anspielen. Das fand ich auch sehr unterhaltsam zu lesen. Hast du sehr schön geschrieben. deswegen danke dir sehr, dass du da warst und danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.
Tschüss.